Das letzte Mal bei Hercule Poirots Weihnachten.
Also Isa, Vermutung confirmed.
Ich hab's gewusst. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Das ist alles so tragisch gewesen.
Will er damit sagen, englische Frauen sind Schmutz?
Vielleicht.
Recht, dieser Poirot.
Hat er nicht gesagt.
Lydia.
Tja.
Das kannst du doch nicht sagen. Genau so nämlich. Ne? Männlich gleich gut, weiblich gleich schlecht. Isa, riechst du das? Es riecht so nach Parfümerie.
Aha.
Mhm. Parfümerie und Weihnachtsmarkt. Was ist denn das?
Parfümerie und Weihnachtsmarkt?
Ich glaube, das ist mein Rosé-Marzipan-Tee, den ich aus dem Adventskalender gezogen hatte.
Oha.
Eieiei.
Das klingt ja wild.
Ja.
Ich habe
also
gar nicht dran gerochen, ehrlich
riech
gesagt.
Riech mal, der ballert richtig.
Der riecht wirklich nach Rose und Marzipan. Uff.
Für mich immerhin zur Hälfte schön, weil ich mag ja Marzipan, aber Isa ist ja ein kleiner Hater.
Ist ja auch verachtenswert.
Das sagt sie übrigens auch zu Lakritz.
Ja.
Du Unmensch.
Lakritz, Verachtung pur.
Absolut,
widerwärtig.
Absolut nicht. Fake News. Lakritz-Freunde aller Länder, vereinigt euch.
Absolut widerwärtig. Schämt euch ein bisschen und geht in die Ecke.
Gut, ich gebe jedem, der in die Ecke geht, eine Lakritz-Stange mit. Zum Knabbern.
Das heißt, dann wird das eine richtige stinkige Lakritz-Ecke.
Das wird die duftendste, erlesenste Ecke der Menschen mit dem besten Geschmack.
Man möchte brechen.
Ja, schön. So kann's gehen mit Tee. Was trinkst du denn da? Ich habe dir einen Lakritz-Tee mitgebracht.
Nee.
Waldbeer
trinke ich.
Waldbeer.
Ja, ich fände übrigens sehr großartig, in der Discord kam ja der Vorschlag, das Community zu nennen. Community.
Ja, wir wurden ermahnt, weil wir den Wortwitz liegen lassen haben.
Das tut uns sehr leid. Das war wirklich ein starkes Säumnis unsererseits.
Boah.
Wir schämen uns auch sehr. Und Schande über uns und Schande über unsere Kuh. Ja.
Richtig. Wo ist denn mein Tablet?
Oh,
ich muss kurz hoch.
Jascha ist kurz weg. Während er weg ist und sein Tablet holt, kann ich ja über ihn lästern.
Vorbereitung ist alles. Überbrück mal.
Und das ist mit Jascha leider nicht gegeben, die Vorbereitung, denn er ist eine kleine Nudel. Ich habe wenigstens nicht gesagt, er hat eine kleine Nudel, aber jetzt, wo er gerade weg ist, weiß er ja nicht, was ich über ihn erzähle. Und das hört er dann gleich im Schnitt und kann das rausschneiden. Genau, deswegen überbrücke ich das jetzt und trinke gleich meinen formidablen Tee. Jascha weiß auch, dass ich ihn sehr lieb habe. Ansonsten, ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, das ist nicht so gut. Boah, alleine so unterhalten ist merkwürdig.
Guten Tag.
Hallo Jascha.
Hallo.
Welcome back.
Ja, vielen Dank. Hast du was Gemeines gesagt?
Nein, würde ich nie. Hörst du ja dann im Schnitt.
Ich habe eben im Rausgehen erst gedacht, dass du mich Luda genannt hättest.
Nein, ich habe gesagt, du
Nudel.
Du,
genau.
Nudel.
Und das ist viel, viel freundlicher.
Ich bin ja auch ein freundlicher Mensch. Manchmal. Oder wie ich von meiner Mama eben gehört habe, nicht. Meine Mama hat gesagt, ich war früher eine Wutkartoffel, als ich klein war.
Ja, aber damals und heute ist ja auch ein Unterschied. Menschen entwickeln sich ja auch weiter. Du bist zum Beispiel heute viel größer als damals.
Das heißt, ich bin keine Wutkartoffel, sondern ein Wutbrotleib?
Vielleicht warst du damals eine Wutackerkartoffel und jetzt bist du eher eine Wutsüßkartoffel.
Mhm.
Weil
ja, okay.
Die ja auch ein bisschen größer geworden
aber
sind. Aber
ich
immer
bin
noch
auch viel süßer.
Ja, das stimmt. Und die Kartoffelessenz hast du auch beibehalten. Das
ja.
ist ja das Wichtigste. Man muss ja auch true to yourself bleiben.
Man muss ja bei seinen Wurzeln bleiben. Ne?
Genau. Und
Wurzeln,
egal, ob man
Kartoffel.
Sich...
Okay.
Boah, Kartoffeln bleiben ja wirklich bei ihren Wurzeln.
Ja.
Boah.
Gut, ne? Deswegen, ich dachte so, der Witz.
Richtig, das ist richtig gut.
Ne?
Kein Wunder, dass Kartoffeln so ein richtiges Allmann-Gemüse sind.
Bleibt auch bei seinen Wurzeln, ne?
Ja, es bleibt bei seinen Wurzeln.
Gut. Ja gut, so unser Tee ist jetzt fertig gezogen. Jascha hat jetzt endlich sein Tablet geholt. Dann können wir jetzt auch mal loslegen nach gefühlt einer halben Stunde.
Hör ich da einen kritischen Unterton?
Niemals, ich würde dich nie kritisieren.
Aber erstmal ordentliches Prost hier mit Tee.
Prost.
Und während Isa mein Tee-Ei daraus genommen hat, kommt so eine Schwade von diesem Rosenmarzipan rüber. Und das ist, also, ich meine, ich trinke es jetzt, aber ich glaube, ich würde es mir nicht privat kaufen, nee, wenn es nicht im Kalender wäre. Das ist mir zu heftig, auch als Marzipan-Fan.
Ich finde, das riecht auch nicht besonders geil, muss ich sagen.
Nee, es riecht halt wirklich parfümiert ein bisschen. Mhm. Also ich glaube, es ist, also es sind wirklich Rosenblätter drin. Ja. Das ist schon so. Aber,
ja. Ja. Also mein Waldbär ist äußerst deliziös.
Das glaube ich dir.
Ist aber auch ein bisschen basic, muss ich sagen. Also es ist jetzt schon so ein basic Waldfrucht von Messmer, glaube ich, oder? Oder Teekanne? Keine Ahnung.
Steht auf dem Etikett. Ich glaube, es ist... Ich kann es nicht sagen.
Ich gucke nochmal. Moment. Nee, es ist Teekanne.
Ja, und ich habe mal wieder den Corazol aus dem Kalender.
Gott sei Dank.
So, haben wir unsere unentgeltliche Werbepflicht hier schon wieder erfüllt? Das ist
ja
doch gut.
Keine Werbung, aber Tee ist lecker.
Genau.
Trinkt Tee. Und Kaffee. Kaffee auch lecker.
Richtig.
Ja.
So.
Was machen wir denn heute, Jascha?
Heute lesen wir Teil 6 bis einschließlich Kapitel 5.
Voll gut. Und, bis einschließlich Teil 5.
Bei mir heißt es Part 6.
Ja.
Und das andere ist einfach nur Römisch 5.
Okay.
Das heißt, hat keinen Namen.
Genau. Und, Jascha, was ist denn letztes Mal passiert?
Uff. Boah, das ist wirklich eine gute Frage. In der letzten Folge hat Isa einen monumentalen Verdacht aufgestellt, nämlich, dass unser lieber Superintendent Satchnaheni sagten, dass der Täter sein könnte. Und im Nachhinein ist mir noch was aufgefallen, was dafür spricht, nämlich der Bart, von dem Poirot interessiert ist. Fasziniert ist. Das ist mir so quasi am nächsten Tag, als ich schon im Schnitt war, ist mir das noch eingefallen. Und jetzt in diesem Kapitel kommt ja auch wirklich was vor, was den Verdacht nochmal erhärtet. Mhm. Ne? Der Bart begleitet uns noch.
Der Bart des Propheten.
Richtig.
Genau. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht damals, als der Bart so, ich so, das ist doch noch wichtig,
ja,
dass er diesen
das
Bart so betont. Was ist denn mit dem? Ja, und jetzt kommt's auch.
Ja.
Ja.
Ansonsten haben wir noch Stephen Farr, Pilar und Poirot dabei begleitet, als Pilar ihren Perso holen sollte, ihre Ausweispapiere.
Ihren Reisepass in Perso.
Ja. Poirot hat Stephen Farr richtig getrollt mit seiner Schreiaktion.
Ja.
Und hat, wie wir vermutet haben, festgestellt, dass man in gewissen Räumen diesen Schrei gar nicht hören kann.
Ja.
Genau, so klang das. Obwohl, der ist ja Belgier. Wie schreien Belgier? Genau.
Ich weiß es nicht.
Ich habe noch nie in Belgier schreien hören.
Ich auch.
Das müssen wir ändern. Komm, wir fahren. Wir fahren in Urlaub nach Belgien.
Und dann so jemanden mit einem Messer bedrohen oder so, damit er schreit.
Willkommen zu Screams Around the World.
Obwohl, man könnte ja auch hingehen und einfach nur nett fragen, so, könnten Sie mal für uns schreien, bitte?
Ich glaube, wenn wir nach Belgien gehen und Waffeln machen, dann schreien die Leute. Also,
meinst du?
Weil Belgier können so geile Waffeln machen.
Ach so, ist das so?
Ja, belgische Waffeln sind
oder
mega.
Pommes,
oh. Boah, da könnte ich schreien, wenn ich so labberige, viel zu dünne Pommes bekomme, die nicht knusprig sind.
Die müssen knusprig sein, aber dünn dürfen sie schon sein, finde ich.
Sie dürfen schon, aber nichts geht über holländische oder halt auch belgische Pommes. Die kloppen sich ja drum, wer die besten Pommes hat, habe ich
letztens
gelesen.
Aber die belgischen Pommes, habe ich gehört, werden irgendwie immer in Rinderfett gemacht und
echt?
Das finde ich nicht geil.
Nee, das ist dann nicht geil.
Nee.
Das ist nicht cool.
Kann gerne in Pflanzenöl auch frittiert werden, reicht auch.
Ja.
Ja.
Außerdem haben wir erfahren, dass Magdalene, die Frau von George Lee, nicht wirklich telefoniert hat, sondern eine Affäre, wie es aussieht, am Laufen hat. Oder zumindest Kontakt zu einem Mann hat. Und deswegen ihre Behauptung, dass sie telefoniert hätte, nicht hält. Und sie hat kein Alibi dem
Skandalös.
Genau.
Escandalo.
Escalando.
Nicht Escalando.
Und ich glaube aber ansonsten, ich überlege gerade, was waren denn noch so Schlüsselereignisse im letzten Kapitel? Ich glaube, das war, ja gut. Und
Lydia wurde damit konfrontiert, dass die Steine in ihrem Beet gefunden wurden.
Genau, dass das überhaupt die Diamanten sind. Das war ja relativ am Anfang und genau. Ne? Ja.
Mhm.
Aber ich glaube, es gab ein bisschen Zusammenfassung hier und da, wer jetzt unter Verdacht steht.
Der George hat sich furchtbar darüber echauffiert, dass die Polizei ihn und seine Frau da so ein bisschen attackiert hat und vorgeführt hat.
Stimmt.
Mhm.
Poirot hat darum gebeten, dass er doch bitte ein Bild von Simeon Lee in jungen Jahren bei sich in seiner Unterkunft aufhängen darf.
Mhm.
Das war auch schon wieder
sehr witzig. Ich glaube ja noch, dem steckt der noch den Bart an, den falschen.
Ja, das glaube ich auch.
Und dann kommt das so,
und dann
kommt ihnen das bekannt vor und alle, wow, Schuppen von den Augen, sagten. Ich ja, sag's dir.
Wie Schuppen aus dem Barte.
Es fällt ihnen Schuppen auf vom Bart.
Ja, und Poirot hat schon gesagt, dass er den Fall schon gelöst hat.
Ja, stimmt. Ja. Er weiß eigentlich schon, wer es war.
Richtig. Stimmt. Und das finde ich ist irgendwie nochmal nice, weil das uns als LeserInnen nochmal so ein bisschen rausfordert, ne? So dieses, ach, er weiß es schon. Aha, bin ich auch so schlau wie er? Mhm, da muss ich jetzt mal nachprüfen.
Mhm.
Und ich behaupte, dass du es geknackt hast.
Ich behaupte auch.
Wir erfahren es in dieser Folge noch nicht definitiv, aber die Indizien verdichten sich.
Mhm.
Aber
ja, ich glaube auch. Ich bin großartig, ich weiß sowas. Und bescheiden bin ich.
Mit dieser bescheidenen Einleitung starten wir in Teil 6. Ja, ich sag jetzt mal Abschnitt 1.
Ja.
Es ist der 27. Dezember und wir lernen ganz beiläufig noch einen Charakter kennen, der, glaube ich, nie wieder auftaucht.
Ja,
Mr. Charlton.
Charlton, der Coroner.
Genau. Bei mir ist der Solicitor. Also der Erbverwalter oder so eine Art Anwalt. Erinnerst du dich, Jonathan, bei...
Ja. Dracula.
Dracula war ja auch Solicitor.
Ja, genau.
Also Anwalts.
Und Matthew bei Downton Abbey ist auch Solicitor.
Tja, ja. Hätte er mal im Verkehrsrecht besser aufgepasst.
Tja, schade. Nee, bei mir ist er Coroner tatsächlich. Also bei mir ist er der Untersucher, der Gerichtsmediziner.
Moment, sowas Charlton?
Bei mir steht hier, Sie waren gerade von der Untersuchung durch den Coroner zurückgekehrt. Ein Anwalt alter Schule. Vergisst, was ich gesagt habe. Ich bin ein bisschen verwirrt heute.
Well. Ja, und der Charlton, der wird mir noch ganz sympathisch irgendwie so im Laufe dieses Abschnitts, weil der auch so gar keinen Bock auf das ganze Gekabbel nach der Verlesung des Testaments hat und dann schon sich so sehr, sehr unangenehm aus dem Staub macht. Fand ich richtig gut. Aber da kommen wir hin.
Mhm.
Also erstmal wird noch resümiert, dass anscheinend jetzt alle Lees und alle anderen Zeuginnen und Zeugen nochmal von der Polizei kurz verhört wurden. So eine kleine Formalität heißt es. Und ich glaube, das wird nochmal wichtig. Das war wahrscheinlich noch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat Poirot dabei so eine Schablone mit so einem falschen Bart gehabt, so eine Diaprojektorfolie und hat die immer so vor die Leute gehalten.
Im
Schnelldurchlauf.
Ja.
Ja.
George Lee fand das Ganze irgendwie sehr unerfreulich.
Was ist das eigentlich für ein Typ, ey? Der sagt dann noch hier, als rauskommt, dass der Horbury ja ein verbrieftes Alibi hat, da sagt George Lee, es ist die Pflicht der Polizei, Alibis zu zerstören. Mhm. Das ist immerhin ihr Job. Ich denke mir, gut, dass der nicht bei der Polizei ist.
Ja, das stimmt. Und zum Glück stimmen ihm ja der Rest auch nicht zu. Ne? Mhm. Also der Rest sagt ja auch, nee, das ist Quatsch. Genau, George hält Sugden für einen sturen Esel.
Ein Stesel.
Ja, und er denkt, dass Colonel Johnson oder Colonel Johnson, wie auch immer, lieber Scotland Yard nochmal zur Hilfe bitten sollte. Ne? Also scheinbar tut die Metropolitan Police, glaube ich, sind sie hier, ne?
Mhm.
Da tun die nicht, also seiner Meinung nach, ihren Job nicht richtig.
Tja.
Ja.
Aber ich dachte, er wäre der Abgeordnete. Kann er nicht als Politiker da was machen?
Tja.
Naja. Dann verliest Mr. Charlton das Testament und ja, wir wissen ja schon, was drin steht. Es wurde ja schon gesagt. Aber hier wird es nochmal ins Detail so ein bisschen durchexerziert. Es wird gesagt, dass die Hälfte von Mr. Lees Eigentum an seinen Sohn, Mr. Alfred Lee, geht.
Genau.
Und der Rest wird zwischen den anderen Kindern aufgeteilt.
Genau. Hier kommt ja auch die Frage von dem Erbrecht nochmal, ne, wo ja dann auch die Diskussion mit Pilar aufkommt, ob sie nicht Jennifers Teil haben soll. Und dann sagen die, nee, rechtlich ist das nicht so.
Mhm.
Ne? Haben wir ja jetzt erfahren. Wurden wir vorher auch schon aufgeklärt drüber.
Richtig.
Im Discord, ne, von
Danke.
Leuten, die das wissen. Genau. Und dann wird noch gesagt, nee, ist nicht so. Aber jetzt entbrennt eine Diskussion unter den Kindern, nicht wahr?
Mhm. Und da kommen so ein bisschen die Charaktere durch, falls man bis jetzt noch nicht verstanden hat, wer da ein raffgieriger Sack ist und wer nicht.
Mhm.
Na, also richtig, erstmal wird gesagt, dass dadurch, dass die Jennifer tot ist, Pilar nichts bekommt, rechtlich. Und dann geht's los. Lydia ist nämlich die Erste, die sagt hier, ne, dass die Familie sich natürlich um sie kümmert, nachdem Pilar selber erstmal so ganz ungläubig gestammelt hat, so ich krieg gar nichts.
Ich glaube sogar, dass Harry das als Erstes sagt. Ich meine,
stimmt,
Harry,
er sagt zumindest von wegen, bekommt sie nicht den Anteil ihrer Mutter. Also Harry ist ein bisschen,
genau,
ist selber auch anscheinend verwundert.
Ja, ne? Genau.
Und genau, dann kommt George Lee und sagt nochmal, ach hier, ne? Ja, sie wird ja wohl hier jetzt hier im Anwesen ein neues Zuhause bekommen und ja, das ist ja immerhin unsere Pflicht.
Ja, unsere Pflicht vor allen Dingen.
Mhm.
Da kann sich ja schön Alfred drum kümmern, ne?
Richtig.
Ja.
Und genau, dann ist Harry wirklich derjenige, der so richtig in die Vollen geht, ne? Weil er sagt dann nämlich, dass sie schon ihren anständigen eigenen Anteil haben sollte.
Ja.
Sie sollte nämlich den Anteil von Jennifer, von ihrer Mutter bekommen.
Ja, genau.
Und Charlton fängt dann wirklich so gut an, so, also ich muss jetzt, ich glaube, ich muss dann jetzt mal gehen, ne? Also auf Wiedersehen. Und dann macht er sich vom Acker. Und ich finde diese Formulierung von Agatha Christie so gut hier. Da schreibt sie, his experience enabled him to predict that all the ingredients for a family row were present.
Mhm.
Deswegen ist es so nett geschrieben und ich kann es mir vorstellen.
Ja, das stimmt.
Man kann es sich richtig vorstellen.
Das stimmt, das stimmt. Ja, und die, dann geht er eben auch und Lydia denkt sich, ah, Pilar, vielleicht solltest du auch rausgehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das unangenehm jetzt wird, was jetzt gesagt wird. Und sie möchte sie dann so ein bisschen schonen und Pilar geht dann auch raus. Und dann richtet Lydia das Wort an ihren Mann und sagt, du als der des Oberhaupt, ne, solltest doch jetzt eigentlich darüber mal was sagen, ne?
Mhm.
Vorher wird sich noch ein bisschen munter gezankt, bis Lydia dann eben zur Ruhe ruft und sagt, hey, jetzt mal gut hier, ne?
Reicht von wegen, jetzt
erzählt erstmal Alfred was. Und Alfred sagt dann was, wo Lydia ihm dann gleich auch widerspricht, ne? Denn er sagt, ja, ich finde, sie kann ja ruhig hier leben und sie kann ja dann auch ihren Taschengeld oder so kriegen. Das ist ja auch alles in Ordnung und so. Und dann ist ja auch gut, weil rechtlich steht ihr das ja auch nicht zu. Und dann sagt Lydia aber, Alfred, bist du sicher, ne? Weil eigentlich wäre das schon, also den Teil von Jennifer, das ist ja schon, ne? Und eigentlich hätte ja dein Vater ja auch ihr was vermacht, hätte er die Zeit noch bekommen, sein ja. Testament zu ändern.
Ja, und dann sagt Lydia eben auch, das Geringste, was sie eben tun können, ist die Ungerechtigkeit so halbwegs auszugleichen, die ja sogar ihr Vater noch allem Anschein nach ausgleichen wollte. Und das will ja schon was heißen. Wenn Simeon Lee der Meinung war, dass der Pilar da übel mitgespielt wird, dann ist das schon offensichtlich
genau.
ein Problem, um das man sich da kümmern muss.
Genau, sie ist nämlich sein einziges Enkelkind und deswegen muss man das ja halt auch gut machen. Und tatsächlich bekommt sie dann auch Zuspruch, danke, Zuspruch von Alfred und auch von Hilda.
Ja, und das
Hilda findet das nämlich auch sehr gut.
Ich finde das auch richtig, richtig schön, ne, weil Alfred eben auch nach der Rede von Lydia direkt sagt, dass er sich geirrt hat und seine Meinung geändert hat.
Genau.
Und ich meine, ne, ja, ich hatte ja schon den Eindruck ohnehin, dass Lydia Alfred so ein bisschen, ja, jetzt nicht so in der Tasche hat, im so ganz negativen Sinne, aber Lydia gibt da schon sehr viel vom Ton an und schafft es eben, Alfred auch so ein bisschen in eine bestimmte Richtung zu schieben. Also er ist da irgendwie sehr empfänglich für das, was sie sagt.
Das stimmt.
Aber ich finde es trotzdem halt auch stark von Alfred, dass er das dann auch so sieht und selber sagt, gut, ne, da müssen wir uns.
Ich finde ihr Argument aber auch einfach gut.
Ja,
also,
genau.
Das ist halt auch einfach dieses, sie ist halt das einzige Enkelkind. Er wollte ihr sowieso was vermachen. Das hat er ja irgendwie auch klar gemacht. Man hat ja das Gefühl gehabt, er wollte ihr sein Testament ändern, haben ja alle gehört, ne? Und sie soll halt ihre Freiheit haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das von Lydia auch nicht ganz uneigennützig ist, weil dadurch ist sie nicht verpflichtet, sie aufzunehmen, ne? Vielleicht möchte sie es, aber sie ist nicht verpflichtet, sie aufzunehmen. So, sie kann sagen, okay, du kannst auch die Welt bereisen, du hast dein Geld, tschüss, ne? Tschüss, ciao, Kakao, so ungefähr. Aber ich glaube, gerade Lydia, die ja anscheinend auch vom Reisen träumt und das ja jetzt einfach durch Simeon nicht so konnte, ne? Man sieht es ja an ihren kleinen Gärtchen und so weiter. Ich glaube, die ist einfach so, nee, ich will ihr das gar nicht verwehren. Ich will die nicht an uns ketten, wenn sie das vielleicht gar nicht will. Und das finde ich halt ein sehr, sehr weises und freundliches Argument. Ne?
Ja, genau. Stimmt, das ist ja auch noch ein Punkt. Ne? Ich meine, die haben sich die ganze Zeit um den Simeon gekümmert.
Ja.
Und Pilar da im Haus zu haben, und zwar notgedrungen, weil die nirgendwo anders hin kann, ist ja auch für einen selber unter Umständen unangenehm. Ne?
Genau.
Also es ist auch ein bisschen im eigenen Interesse, dass die gut klarkommt.
Ja, beides halt, ne?
Ja.
Deswegen finde ich das auch sehr gut, ihr Argument. Und ich finde auch das cool, dass die meisten ihr eben auch beipflichten.
Das stimmt. Außer, wie gesagt, George und eben auch Magdalene.
Ja.
Weil George lässt sich nicht mal überreden, als halt der ganze Rest dafür
zustimmt.
Ist, Pilar zu beteiligen. Und Magdalene springt dann nochmal ein und sagt, ja, also das ist ja hier eine Schande, was hier passiert. Gerade wenn man dran denkt, dass George das einzige Familienmitglied ist, das irgendetwas in dieser Welt zustande gebracht hat.
Oha.
Dann denke ich mir so, er ist Politiker für die Konservativen. Der ist quasi so ein Andy Scheuer. ist jemand, der nichts auf die Beine gebracht hat.
Tja.
Reich geerbt. Mhm. Oder im Begriff reich zu erben.
Ja, und vor allen Dingen hat er sich ja auch ständig aushalten lassen. Ne? Wie war das mit ihr, dass er ständig irgendwelche Bezüge von seinem Vater gekriegt hat? Ja, ich habe ja auch eine große Verantwortung. Man hat ja auch viele Ausgaben. Und ich denke so, ja, aber du lagst deinem Vater die ganze Zeit auf der Tasche. Wo hast du es denn zu irgendwas gebracht selber?
Aber sorry, man merkt, aber wir entwickeln uns überhaupt nicht weiter. Weißt du, gleiche Argumentationsmuster heute bei Leuten, die erben. So reiche Unternehmenserben, die dann auch da sitzen. Ich habe mir das richtig erarbeitet. Und denkst so, ja, ich hatte gar nichts.
Ja.
Außer 2 Millionen Euro von meinem Vater.
Startkapital.
Genau, und die habe ich dann investiert. Und jetzt
verbraten.
Habe ich aus vollkommen eigenem Antrieb richtig viel Geld gemacht. Ich bin ein self-made Second-Hand-Millionär. Ich hasse solche Leute. Erbschaftssteuer, wo, wann, mehr. Weiter geht's. Genau, George watscht dann auch so die Abstimmung ab und sagt so, ey, das ist ja kein Voting, ne, ist keine Demokratie. Ne, ich nehme den Anteil von meinem Vater, das ist meiner und gehört niemandem anders und ich werde keinen Penny davon abgeben. Und Magdalene auch, ja, nein, wirklich nicht.
Ja, das ist genau.
Voll dagegen.
Dann wird noch gesagt, dass, also Harry, der ist ja vorher auch dafür, sagt dann aber auch in die Runde, dass Alfred ja quasi den größten Teil erbt und deswegen er auch den größten Teil beisteuern soll zu dem Anteil, den dann Pilar bekommen soll.
Mhm.
Und dann sind auch alle auf einmal so, ach so, jetzt bist du auf einmal doch nicht mehr so freigiebig oder was. Aber Lydia und Alfred sagen auch beide, ja, wenn es dann eben so ist, dann machen wir das halt auch. Ne? Also, ja, finde ich irgendwie
so ganz
schön. Andererseits, wenn sie natürlich auch schon den Diamanten gemopst hat, ne, dann hat sie ja auch noch ein bisschen mehr Geld, ne?
Stimmt, genau. Das ist ja auch noch nicht ganz
vom Tisch
restlos geklärt.
Ja.
Dann kommt auch die Frage auf, ne, was ist denn, wo sind denn eigentlich Mr. Farr und Monsieur Poirot? Und Alfred sagt, dass die Poirot eben im Dorf abgesetzt haben, sozusagen. Die haben ihn einfach rausgeschmissen. Nein, haben sie nicht. Ne, Poirot wollte in den Ort gehen, denn er wollte einen wichtigen Einkauf tätigen.
Genau.
Mhm.
Dann löst sich das ganze Familienkonklav auf, ne?
Genau, Lydia sagt noch, vielleicht wusste Poirot ja, dass hier die restliche Unterhaltung mit uns als Familie hier keine wichtigen neuen Ergebnisse bringen wird. Ne? Und der Superintendent Sackton sieht das bestimmt genauso. Und wir wissen ja, Poirot weiß halt einfach schon Bescheid, was Sache ist.
Genau. Ja, und Lydia bedankt sich dann nochmal bei Hilda für ihre Hilfe, ne? Für ihren Zuspruch.
Ja.
Weil sie fandet das richtig toll, dass sie da so hilfreich war und eben auch, dass sie sich jetzt quasi auch besser kennenlernen konnten. Also das ist halt so ein familiäres Zusammenfinden hier so ein bisschen, ne, zwischen den beiden.
Ja, und das finde ich auch sehr, sehr interessant, also dass die beiden da so an einem Strang ziehen. Ja, und sie reden auch noch so ein bisschen über David, ne, über Hildas Mann.
Ja.
Und es kommt wieder dieses Thema auf, dass es ihm tatsächlich jetzt, so schlimm wie das ist, seit Simeons Tod auch besser geht tatsächlich.
Ja.
Na, und ja, aber da wollen sie nicht so näher drauf eingehen.
Genau.
Lydia fragt dann Hilda an, ob sie sich an Tosca erinnert. Und da habe ich einmal nachgeguckt, was es damit zu tun hat.
Tosca?
Tosca. Das ist ein Theaterstück, auf das sie kurz zu sprechen kommen.
Ach so, ach ja, stimmt.
Ja.
Mhm.
Und zwar ist Tosca eine Oper von Giacomo Puccini, die 1900 in Rom uraufgeführt wurde.
Mhm.
Und es geht darin um den Maler Mario Cavaradossi, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der einen politischen Flüchtling namens Angelotti aufnimmt. Und der Polizeichef, der hier jetzt auch genannt wird, das ist Scarpia. Der möchte in dem Theaterstück irgendwie eine politische Opposition auflösen. Also, und ist interessiert an der Liebschaft von Cavaradossi, nämlich der Sängerin Floria Tosca, nach der das Stück benannt ist.
Mhm.
Und der Scarpia nimmt dann auch Mario gefangen und foltert ihn.
Oha.
Also ziemlich, ziemlich übel. Und Tosca ist eben so eine treue Seele, dass sie ihren Schatzi vor der Hinrichtung bewahren möchte und stimmt deswegen den Bedingungen zu, die Scarpia stellt.
Mhm.
Nämlich, dass sie Cavaradossi ausliefert. Im Austausch für die Begnadigung von dem Maler von Mario.
Mhm.
Ja. Okay. Das ist so die Handlung.
Okay.
So, ich habe jetzt nicht genauer geguckt, was da so der eigentliche historische Kontext ist. Aber das, worauf Lydia hier zu sprechen kommt, ist dann der Moment, in dem Scarpia, also der Polizist, stirbt, genau. Mhm. Na, und Tosca dann bei der Leiche steht und sagt, jetzt kann ich ihm vergeben.
Mhm.
Und ich glaube, dass das in der Oper so ein bisschen dieser Relief-Moment ist, ne, so ein leicht versöhnlicher Ton, auch wenn der Skarpia ja anscheinend der super Bösewicht in diesem Stück ist. Aber wenn er da tot liegt, schafft Tosca es tatsächlich noch ein bisschen Mitleid zu empfinden. Und das ist ja letztendlich auch das, wie Lydia das beschreibt, ne? Also die hat ja Simeon auch nicht gemocht.
Ja.
Und das hat sie ihm aber trotzdem nicht gewünscht.
Ja, vor allen Dingen David,
wird.
Ne? Das ja, war genau. Ja, vor allen Dingen Davids, ja, Relief-Moment jetzt.
Wobei ich glaube, dass David ihm nicht verzeiht in dem Sinne.
Doch, ich glaube doch.
Meinst du? Mhm. Ich glaube, David ist nur relieved, weil er tot ist einfach und freut sich darüber wirklich. Also wirklich mit so einer, ja, was heißt Boshaftigkeit. Aber ich glaube nicht, dass David seinem Vater vergibt in dem Sinne. Das ist mehr so, ach, jetzt ist er tot, wie schön.
Na gut. Vorher reden sie auf jeden Fall auch nochmal über Pilar und dass Pilar, wie gesagt, ja, nicht so britisch ist, ne? Haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Und Lydia bringt es da eben auf den Punkt und vergleicht das mit Steinen, die sie in Ägypten gekauft hat. Sie hat sich nämlich Lapis-Lazuli-Steine in Ägypten geholt und da waren die wunderschön blau und unter der Sonne sahen die ganz toll aus und kaum waren sie hier in Britannien, sind sie quasi verblasst und haben gar keine schöne Farbe mehr gehabt und so weiter. Und genauso sieht sie eben auch Pilar, dass wenn sie hier quasi festgehalten würde, dass sie eben auch ihr Feuer verlieren würde oder ihren Glanz. Genau, ja, und dann kommt eben genau das, was du sagst, mit dem Vergleich mit der Oper. Und dann trennen sich die beiden Frauen wieder.
Mhm.
Und nee, sie gehen irgendwie in die Halle, also vom Salon in die Halle. Und da treffen sie dann auf Magdalene, ne? Die ein Päckchen in der Hand hält. Genau, und die fährt dann halt herum und sagt, oh, guck mal, das ist hier für Monsieur Poirot angekommen. Was kann denn das nur sein? Und dann finde ich es richtig lustig, wie die einfach so richtig neugierig sind, ne?
Ja,
fand ich schon geil.
Ich so. Muss einfach rein.
Wollen sie nicht lunzen?
Lunzen.
Richtig reinlunzen. Steht bei mir wirklich nicht hinein, Linsen steht bei mir.
Reinlunzen ist, glaube ich, was anderes.
Ja, schon. Ich muss haarisch reinlunzen.
Na gut, aber angesichts des super erotischen Inhalts dieses Pakets, ja. Also ich glaube, Poirot ist nicht umsonst entzückt. Denn was ist drin, liebe Isa?
Es ist ein falscher Schnurrbart.
Und Magdalene steht da so, but why?
But why?
Das hat so richtigen Meme-Charakter, ja. Das finde ich schön.
Ja.
Why?
Zum Maskieren? Ja, vielleicht, ne? Also sie sind sich nicht sicher.
Es ist verrückt. Warum sollte Monsieur Poirot einen falschen Schnurrbart kaufen?
Genau. Er hat doch schon so einen formidablen, ne?
Richtig.
Ja. Warum erfahren wir aber noch nicht?
Das kommt erst noch wahrscheinlich in der finalen Folge, genau. Dann nächste Woche.
Genau. Aber wir wechseln jetzt rüber zu Pilar, ne? Sie geht dann auch durch die Halle und trifft in dem Moment auf Stephen Farr, ne? Der es im Garten ist.
Und Stephen informiert sich, ne, was denn jetzt hier der Familienrat ergeben hat. Und Pilar berichtet ihm, dass, ja, dass eben das Testament verlesen wurde. Und dass sie halt überhaupt nichts bekommt. Und sie sagt auch ganz offen, sie hatte die Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwann mal was bekommt. Vielleicht sogar irgendwann mal alles. Das
Eine
gesamte
ganze Menge.
Geld.
Mhm.
Ja, und dann nennt Stephen Farr sie ein gieriges Kind und einen richtigen Golddigger.
Ja.
Sehr schön. Ja, und Pilar antwortet dann aber auch sehr nachvollziehbar. Ne? Die Welt ist ein grausamer Ort für Frauen.
Das stimmt.
Und
nach wie vor stimmt das.
Ja, und sie müssen eben tun, was sie tun müssen, um zu überleben. Und zwar am besten, wenn sie noch jung sind.
Ja.
Denn wenn sie alt und hässlich sind, kümmert sich niemand mehr um sie.
Wo sie recht hat.
Und das hat mich an irgendwas erinnert. Ich habe vor einer Weile mal so ein YouTube-Video drüber gesehen, wie alte Frauen unsichtbar gemacht werden bis heute. So in Film, Fernsehen, Popkultur und so. Alte Männer omnipräsent.
Mhm.
Da hat jemand, ich glaube, Hollywood-Filme analysiert, wie viele alte Männer und alte Frauen es gibt. Und alte Männer sind überall, machen allen das Leben zur Hölle,
ja.
Siehe Politik. Und alte Frauen sind halt echt in der Unterzahl.
Und
so
vor allen Dingen, alte Frauen sehen ja nicht aus wie alte Frauen, auch in Hollywood-Filmen. Wenn du die siehst, alle Frauen, die irgendwie 60 oder älter sind, die sehen ja nicht so aus, weil die ja so hart operiert und vollgespritzt sind und so. Und dass die eben einfach nicht zu altern scheinen.
Es ist wie Pilar sagt, ne, wenn die halt alt aussehen würden, wird sich keiner mehr um sie kümmern. Dann würden die wahrscheinlich keine Rollen mehr kriegen.
Ja, genau.
Tja, das ist schon ungerecht. Da hat sie. Aber ne, sie hat da wirklich einen Punkt in dem Moment. Ja, und Stephen Farr fragt sie, ob sie mit nach Südafrika kommen wollen würde.
Mhm.
Und Pilar sagt so, ja, ne, kann mal sehen. Und er fragt sie dann, ob sie sich halt Arbeit vorstellen kann, also so richtig harte körperliche Arbeit. Und Pilar sagt so, ah, ich weiß ja nicht. Und Stephen Farr, charmant wie er eben ist, sagt, ach, du würdest also lieber auf dem Balkon sitzen und den ganzen Tag Süßigkeiten in dich reinstopfen, bis du enorm fett bist und 3 Doppelkinne, Double Chins hast.
Ja, genau.
Ich dachte so, Stephen, du alter Gentleman.
Richtiger Prince Charming.
Ja, richtig. Na, und
ja, sie
findet
es aber witzig.
Dann beide.
Ja, sie findet es witzig und sagt, ja, schon besser. Ne, das hat mich zum Lachen gebracht. Ne. Ja. Pilar sagt dann, freut sich dann, dass sie jetzt wenigstens mal was zu lachen hatte, denn sie hat eigentlich damit gerechnet, dass sie zu Weihnachten mehr lachen würde, aber leider kam ja dann der Mord dazwischen.
Mhm.
Denn sie hatte gehofft, dass sie hier schöne Sachen sehen wird, dass sie quasi den ganzen Tag so Plumpudding und sowas essen würde und eben so richtig schön, ja, britische Weihnachten genießen könnte, ne? Also ihr wurde das versprochen und jetzt hat sie nichts davon gesehen. Und Stephen ist dann so, ja, warte mal, ne? Und dann führt er sie in so eine Speisekammer und zeigt ihr eben die ganzen schönen Sachen, die eigentlich für Weihnachten bestimmt waren, ne? Also Süßigkeiten, Plumpudding und Luftballons, ne? Ja.
Ist dir mal aufgefallen, wie unweihnachtlich diese Geschichte bis dahin ist? Ich war, als wir das in der Vorweihnachtszeit angefangen hatten zu lesen, war ich fast schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir so mehr Weihnachtsstimmung vorgestellt.
Naja, aber es stirbt direkt jemand blutig. Also.
Ja, genau, das hat sich nicht so ergeben. Aber ich finde es dann passend, dass jetzt am Ende nach, also zu unserer Zeit, jetzt hier so lange nach der Weihnachtszeit, in so einer Seitenkammer irgendwie die Weihnachtssachen doch noch irgendwie so abgelegt wurden, so nach dem Motto, halt, wir haben erstmal was anderes zu klären.
Ja.
Tja.
Genau. Und dann spielen sie ein bisschen mit den Luftballons.
Genau. Pilar möchte gerne den roten Ballon haben oder einen roten.
Mhm.
Und dann pusten sie die Ballons auf und freuen sich und sind wirklich ziemlich kindisch dabei, auch so in der Art, wie sie reden.
Püff, püff, püff. Aber wer kennt's nicht, ne?
Ja. Ich meine, wenn man einen Luftballon hat, muss man damit auch albern Kram machen. Und dann kommt Poirot auf einmal.
Ne? Genau.
Der hat irgendwie so ein Talent, die beiden zu unterbrechen. Ne? Das hat er ja das letzte Mal schon mit seinem Bild gehabt, als er da auf einmal im Saal stand.
Genau, sie gehen noch raus, ne, und wollen dann die Luftballons halt in den Himmel steigen lassen und sich was wünschen.
Mhm.
Und Stevens, der kommt nicht so weit. Und Pilar, der kommt ein bisschen höher, aber zerplatzt dann eben auch an irgendeinem Baum oder so, glaube ich.
Mhm.
Auf jeden Fall kommt Stevens aber nicht besonders weit. Und dann stellt Pilar fest, als der dann zerplatzt auf dem Boden liegt, so, ach, das ist also das komische Stück Gummi gewesen, was ich gefunden habe, ne, in dem Zimmer.
Ja.
Und dann sind wir so, aha, ein Luftballon, interessant.
Und es scheint jetzt ja wirklich so zu sein, dass Pilar wirklich nicht wusste, was das ist. Also sie hat das vermutlich nicht bewusst aufgenommen, um Beweise zu vernichten.
Mhm.
Ne? Und das war ja vorher so ein kleiner Verdacht, den wir, glaube ich, beide hatten, ne? Oder den eigentlich alle hatten.
Ich habe tatsächlich Pilar nie wirklich in Verdacht gehabt, dass sie da was gemacht hat.
Ah.
Also ich glaube, sie war da auch später noch, weil ich glaube nämlich, also das wird ja jetzt auch nochmal bestätigt hier in dem Teil, das kommt ja gleich. Aber ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich glaube, dass sie diejenige war, die im Gang stand, die für die dritte Statue gehalten wurde, weil sie ja eben auch das nicht hätte hören können, andernfalls. Ich glaube aber, dass sie auch mit diesem Luftballon oder mit diesem Zeug da nichts zu tun hat und das einfach nur durch Zufall aufgehoben hat. Genau.
Ja. Aber Poirot, ne, nimmt das zur Kenntnis und hört, was Pilar sagt und sagt dann so, als er angesprochen wird, was los ist, sagt er so, ach, nichts. Und er sagt im Englischen, stubbed my toe. Also von wegen, er will erst sagen, er hat seinen Zeh gestochen, angestoßen, meine ich.
Ja, ja.
Hat wahrscheinlich da gerade an den Mord gedacht. Und dann sind wir in Abschnitt 3. Das Lunch ist vorbei. Sie kommen aus dem Speisezimmer und Alfred spricht mit Pilar. Ja, und bittet ihn, mit zu ihm zu kommen aufs Zimmer und die müssen was Dringendes besprechen. Und dann sind die auch kurz weg.
Hm?
Ja, und Poirot spricht, während die beiden weg sind, mit Tressilian. Und das ist ganz, ganz spannend, ne, weil Tressilian jetzt nochmal ein bisschen breiter berichtet, wie er die ganze Weihnachtszeit so empfindet.
Mhm.
Ne, alles, was da jetzt so passiert ist. Aber zuerst berichtet er, dass eine Kanonenkugel weggekommen ist.
Jo.
Und zwar eine, die vorne an der Eingangstür links und rechts platziert war. Eine von den beiden ist weg.
Genau.
Und Poirot fragt, seit wann denn? Und Tressilian sagt, ja, seit heute Morgen. Ne, da waren die garantiert noch da.
Genau.
Und ja, das ist erstmal sehr verdächtig. Also sie gehen hin, gucken sich das an und können sich nicht so richtig einen Reim drauf machen. Aber Poirot sagt schon, dass er das überhaupt nicht, dass ihm das überhaupt nicht schmeckt.
Ja.
Ne, also er hat da gleich einen Verdacht. Und Tressilian berichtet dann, wie gesagt, dass für ihn die ganzen letzten Tage irgendwie komisch sind, dass er das Gefühl hat, dass er seinen Augen nicht trauen kann und Sachen miteinander verwechselt.
Mhm.
Und Poirot bestärkt ihn dann aber und sagt zu ihm, ne, nee, hast du, da bist du im Unrecht, ne? Deine Augen sind das, worauf du vertrauen musst. Also er spricht ihm da quasi gut zu, dass er nicht alt oder senil wird oder so, sondern dass da wirklich Sachen passieren, die einfach nicht zusammenpassen.
Ja, genau.
Das finde ich, irgendwie hatte das so was Warmes, dieser Moment, dass Poirot sich da auch Zeit nimmt und ihm da so gut zuredet. Fand ich irgendwie ganz nett.
Genau. Wir erfahren aber auch, wie gesagt, dass Tressilian jetzt zugibt, dass seine Augen eben schlechter werden.
Ja.
Weshalb halt seine Aussage zum Beispiel bezüglich Lydia nicht ganz so aussagekräftig mehr ist, ne?
Genau.
Genau.
Richtig.
Das, was ich ja vorher schon vermutet habe, ne? Dass sie eventuell da gar nicht stand, sondern dass nur der Vorhang war, ne?
Ja.
Das hatte ich ja vorher schon mal gesagt.
Stimmt.
Ja, genau.
Und ja, Tressilian fragt dann auch, ne, wer hätte denn die Kanonenkugel hinnehmen sollen? Das ist ja wie in einem Madhouse hier, ja, ne? Und Poirot reagiert da dann ziemlich stark drauf und sagt so, nee, im Gegenteil, ne, das ist hier eiskaltes Kalkül, das ist das Gegenteil von Verrücktheit.
Ja.
Und jemand ist in großer Gefahr.
Genau.
Und er dreht sich sofort um und läuft wieder ins Haus.
Genau.
Tja, wer hätte das gedacht? Also damit habe ich nicht gerechnet, dass hier nochmal jemand
ermordet werden soll.
Sterben soll, ne?
Ja.
Das ist schon krass.
Genau. Und während er dann wieder ins Haus geht und eben guckt, wo die ganzen Leute sind, trifft er auch auf Pilar und warnt sie und sagt, sie soll gefälligst zu den anderen gehen, ne?
Mhm.
Damit sie sicher ist.
Ja, und Pilar berichtet ihm vorher noch ganz, ganz kurz, dass Alfred sie halt darüber informiert hat, dass die sie beteiligen wollen am Erbe.
Mhm.
Und sie ist aber, wie man hier schon merkt, überhaupt nicht damit zufrieden, dass sie ihr das einfach geben wollen. Das gefällt ihr anscheinend nicht.
Genau, das findet sie nicht so gut. Aber bevor sie gleich in den Salon geht und das eben auch kundtut, kommt Sugden noch zu Poirot, denn der hat ein Telegramm bekommen, nicht wahr?
Mhm.
Und in diesem Telegramm wird erstmal klar, dass der gute Herr Stephen Farr gar nicht Herr Stephen Farr ist.
Genau, weil Ebenezer Farrs einziger Sohn vor 2 Jahren gestorben ist.
Ganz genau.
Dann, dann.
Siehste, also doch vielleicht ein Sohn von Simeon.
Mhm.
Ja.
Und Poirot schärft das Pilar so richtig intensiv ein, ne? Also wie gefährlich das jetzt ist. Also sie soll nicht das Haus verlassen, vor allem nicht im Dunkeln. Und sie soll immer bereit sein.
Sie soll vor allen Dingen nicht alleine durchs Haus laufen auch, ne?
Genau. Ja. Und sie wird nie in größerer Gefahr schweben als jetzt gerade.
Mhm.
Und das fand ich irgendwie heftig. Also schon ein bisschen gruselig, unser Poirot da.
Ich verstehe noch nicht so ganz, warum sie es jetzt so auf Pilar abgesehen haben, aber das werden wir wohl noch erfahren.
Mhm, das kommt ja noch.
Sie geht jetzt aber auf jeden Fall, ja, aber nicht in diesem Teil.
Doch, ich glaube, man kriegt noch einen kleinen Hinweis.
Okay.
Ah, okay.
Ja gut, Pilar geht dann auf jeden Fall in den Salon, wo auch Lydia und ein paar andere sind. Und ja, sie eröffnet ihr dann, dass sie eben das bekommen soll. Und sie sagt, nee, das finde ich nicht gut, ne? Das kann ich nicht annehmen. Und dann, ja, aber es ist doch keine Almosen. Es ist doch okay, das steht dir doch auch zu. Und sie, nee, unter den Umständen kann ich das nicht nehmen. Das ist nicht okay, ne, so.
Ja.
Und ich glaube, sie hätte das Geld gerne an sich gebracht, wenn sie weiß, sie hätte das quasi einem schlechten Menschen wie Simeon weggenommen. Oder wenn die anderen auch so schlecht gewesen wären. Aber jetzt, wo die ihr das quasi so freiwillig und freundlich geben, weil sie eben für ihre Blutsverwandte halten, da kann sie dann die nicht mehr ausnutzen, so, ne. Ich glaube, ja, da kickt dann einfach ihre Moral rein. So.
Genau, was heißt ausnutzen? Ne? Wir erfahren ja noch, wer sie eigentlich ist und können uns so ein bisschen herleiten, aus welchen Umständen sie kommt.
Genau, ja.
Also das ist vielleicht gar nicht mal so richtig ausnutzen in dem Sinne, sondern vielleicht will sie den reichen Leuten was auswischen. Vielleicht war sie ja Bedienstete von der echten Pilar. Aber da kommen wir noch
sie
hin.
Sie ist halt mit ihr gereist. Sie kannten sich ja gar nicht, wird ja gesagt. Sie kannten sich ja gar nicht richtig.
Nein?
Nee.
Sie
sind nur zusammen gereist. Und dann kam halt der Unfall und dann ist Pilar halt gestorben. Genau. Ja, und dann geht sie auch, weil sie sagt, ja, mir reicht es, ne? Ich will ja hier keine Almosen so ungefähr. Und sie geht dann raus und in dem Moment kommen dann Sugden und Poirot rein und wollen eben mit Stephen sprechen.
Mhm.
Und der ist aber anscheinend gerade nach oben gegangen mit Pilar, ne? Und dann hören sie auch schon oben ein Poltern und einen Schrei. Und beide laufen dann hoch, ne? und rennen dann in die Halle hoch und sehen gerade noch, wie vor Pilar auf der, ja, auf der Tür quasi diese Kanonenkugel balanciert hat und sie da zu Boden gefallen ist, ne?
Richtig.
Ja.
Tja, aber Pilar geht's gut, denn auf ihrer, ja, auf der Tür obendrauf war diese Kugel, wie du schon sagtest.
Genau.
Also eine Classic Booby Trap.
Ja.
Wie Sakten dann auch feststellt.
Aber
ne?
Sie ist glücklich mit dem Auge am Nagel hängen geblieben.
Ja, genau. Nein, sie ist mit dem Kleid oder mit einer Schlaufe oder
mit
so.
Mit dem Rock,
am,
genau.
Genau, mit dem Rock am Nagel hängen geblieben und wurde zurückgehalten. Und sonst hätte die Kugel sie wahrscheinlich
zermatscht.
Ja. Wie ein Kürbis.
Ja, genau.
Steht hier nicht so, aber in meinem Kopf wäre das so. Ja. Und Stephen Farr steht da und wirkt auch halt tatsächlich aufrichtig neben sich, ne? Und sagt nur, ach Gott sei Dank, bist du in Sicherheit.
Mhm.
Und das sagt also huskily, also so gehaucht. Ich glaube, der steht selber ein bisschen unter Schock.
Bei mir steht mit rauer Stimme.
Mit rauer Stimme. Na, und Pilar sagt, Madre de Dios.
Mhm.
Na, und versteht nicht, warum jemand sie umbringen wollen würde. Und Pro sagt, ja, sie sollte lieber nicht fragen, was sie getan hat, um das zu verdienen, sondern was sie
weiß,
um es zu verdienen.
Genau.
Na, und Pilar sagt, was? Ich weiß doch gar nichts. Und Poirot sagt, ja, aber genau da irrst du dich.
Mhm.
Denn jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt, ne, wo sind sie denn gewesen, als der Mord passiert ist?
Ja.
Denn er sagt zu ihr, sie war ja anscheinend nicht hier auf ihrem Zimmer.
Mhm.
Sie leugnet das zuerst.
Genau, sie leugnet es.
Und sagt so, doch, war ich. Und dann kommt raus so, nein, ne, weil hier hättest du den Schrei halt nicht gehört.
Genau.
Sondern du warst hier in dieser Nische hier bei den Statuen. Und zwar ziemlich nah an der Tür deines Großvaters.
Ganz genau.
Genau wie du schon vorhergesehen hast oder geschlossen hast. Ne? Mhm. Pilar war eben die, in Anführungsstrichen, dritte Marmorstatue, die da stand.
Genau.
Tja.
Ja. Und dann fragt sie ja, warum waren sie denn da? Und sie ja, ich wollte eigentlich meinem Großvater nur einen Besuch abstatten. Aber ne, ich dachte, er wird sich freuen. Aber als sie dann in den Gang bog, da hat sie gesehen, wie jemand sich an der Tür zu schaffen gemacht hat und hat sie sich schnell versteckt, ne?
Mhm.
Weil sie eben auch nicht stören wollte. Und ja, dann hörte sie dann auf einmal schon dieses entsetzliche Geräusch und ne, von Tischen und Sesseln und so weiter. Und dann, ja, hat sie sich eben zu den anderen gesellt, als die dann nach oben gerannt sind, ne?
Genau.
Ja.
Und sie hat von dem Ganzen nichts erzählt, weil sie natürlich auch nachvollziehbarerweise Angst hatte, sich verdächtig zu machen. Und das kann man, finde ich, auch sehr, sehr gut nachvollziehen, ne?
Yes.
Weil man hat ja schon so einige Vorbehalte mitbekommen ihr gegenüber, ne? Also
ja.
Magdalene ja allen voran, die ganze Zeit zugange ist, wie unenglisch der Mord ja ist und die Pilar, ne, die Spanier, die sind ja alle böse. So nach dem Motto, ne? Also, tja,
ja.
Da hat Pilar wirklich nachvollziehbar gehandelt, finde ich. Also
genau.
Das kann man ihr nicht negativ auslegen unbedingt.
Genau. Und dann sagt sie noch, dass sie halt nicht wirklich gesehen hat, wer an der Tür stand, aber dass es eine Frau war. Ich sag's dir, Lydia.
Dam, dam, dam.
Mhm.
Dann sind wir in Abschnitt 5. Und Poirot hat alle zusammengetrommelt, denn er möchte gerne sein bisheriges Wissen einmal so in die Runde werfen und ganz, ganz transparent so mit allen teilen.
Mhm.
Und das ist ja so ein bisschen jetzt, zumindest in der Geschichte, so der Signature-Move von Poirot, ne? Also, dass der mit den Leuten redet und weniger so diese klassischen Polizeidinge macht, hier verhören und im Geheimen, sondern der füttert so ein bisschen Info und lässt und dann die Leute reagieren.
Genau, und macht das so out in the open ganz
genau.
Oft. Ne?
Und zwar ja. Ein bisschen so, wie Simeon das auch gemacht hat.
Mhm,
ne? Also
ja.
Poirot ist quasi Simeon in gut an der Stelle. So mit dieser Taktik. Ne? Also er versammelt die alle, er äußert seinen Verdacht und lässt und guckt dann quasi, wie die untereinander anfangen, Anschuldigungen rauszubringen oder sich zu rechtfertigen und diese ganzen Sachen. Das ist quasi wie ein Spiegelbild von Simeon. Mr. Stephen Farr.
Beziehungsweise Stephen Grant, ne? Oder Grant.
Genau, als der er sich dann empuppt.
Genau.
Erzählt jetzt so ein bisschen seine Story.
Genau.
Ne? Dass er eben nicht der Sohn von Ebenezer Farr ist, sondern er kannte einfach nur Ebenezer und Stephen Farr sehr gut. Und er war dann im Grunde, als er in London war, gar nicht auf dem Weg zu der Familie Lee,
ja.
Sondern er hat einfach nur den Namen des Anwesens auf Pilars Reisegepäck erkannt.
Genau, und er wollte ihr folgen, weil er sich in sie verliebt hat.
Mhm.
Aha.
Auf den ersten Blick.
Natürlich.
Wie schön.
Mhm.
Aber auch eine krasse Entscheidung, dass er dann in dem Moment sich sagt, ja, jetzt gehe ich da auch mit hin und guck mir das mal an.
Ja.
Ne, weil er hat dann so echt kurzerhand diesen Plan gefasst, da hinzugehen und sich als der Steven auszugeben.
Mhm.
Weil er nämlich auch wusste, dass Ebenezer und Simeon einfach lange keinen Kontakt miteinander hatten. Also das würde der Simeon nicht sofort merken, dass das gar nicht der echte Steven ist.
Mhm.
Und er wollte einfach mal sehen, wie weit er da kommt. Ne? Also
genau.
Was das so ergibt.
Ja. Ja, und es hat auch alles gut geklappt, ne?
Mhm.
Und das ist eben auch seine ganze Erklärung, ne? Er wurde eingeladen, war dann da, hat sich das Ganze mit angeguckt und das war's. Er war jung und verliebt, ne? Und Herr Superintendent, was hätten Sie denn getan, wenn Sie quasi dumm vor Liebe gewesen wären? Und er versichert nochmal, dass er eben weder ein Mörder noch ein Juwelendieb ist. Und genau. Poirot sagt auch, dafür habe ich Sie auch nie gehalten.
Das ist nett.
Ja.
Dann meldet sich auch Pilar, weil das ist jetzt hier unsere nächste falsche Identität, die sich offenbart, ne?
Mhm.
Weil sie sagt erstmal, bevor sie ihre Geschichte erzählt, dass sie großen Spaß damit hatte, als es eben noch um das Geld und das Erbe und so ging, sich da mit einzubringen und das irgendwie die Hoffnung zu haben, das Geld noch sich erschleichen zu können, sozusagen.
Mhm.
Aber als Lydia ihr das dann so aus Güte quasi geben wollte, hat das für sie irgendwie so den Reiz dran verloren.
Ja. Genau.
Tja.
Tja, siehste, ich hab's ja gesagt, Pilar ist nicht Pilar.
Genau.
Mhm.
Denn die echte Pilar ist getötet worden in einem Auto in Spanien.
Genau.
Als die Bombe da eingeschlagen ist.
Genau. Und genau deshalb hat sie nämlich auch ihren Reisepass aus dem Fenster geworfen, damit sie da eben den schmutzig machen kann, damit man das nicht so genau sieht.
Genau.
Told
also ist diese merkwürdige Episode auch nochmal wichtig geworden.
Und es kam auch
wild geworden, bin ich.
Genau. Und es kommt auch wieder diese Vererbungsgeschichte mit auf den Plan, ne? Dass eben zwei blauäugige Menschen sehr unwahrscheinlich ein braunäugiges Kind zur Welt bringen. Ne? Es ist zwar möglich, aber er sagt, ne, sie haben die Mendelschen Regeln nicht besonders gut gelernt. Ne?
Ja.
Ja. Das ist ja genau das, was ich letztes Mal dann auch vermutet habe, ne? Ja.
Genau.
Genau.
Und Pilar sagt auch, ja, ne, hier beim Zoll, da gucken die nicht so genau auf die Papiere, im Gegensatz zu heute, ne, damals noch eine andere Zeit. Aber hier bei der Polizeiermittlung würden sie das tun, deswegen musste sie den Ausweis ein bisschen tebbig aussehen lassen, in der Hoffnung, dass man sie nicht erkennt. Und dann wird es richtig schön, weil nämlich George Lee richtig ausrastet und sagt ja, oh, preposterous. Eine Kriminelle, ne, versucht hier unter falscher Vortäuschung an das Geld ranzukommen, bla 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 bla. Ne? Als würde er es besser machen.
Ja.
Tja.
Genau. Und Sackton wird jetzt ein bisschen sauer, ne? Der fährt sie nämlich richtig an, die Pilar, ne? Weil der sagt auch so, ja, sie versuchen uns hier raffiniert was aufzutischen. Warum sind sie denn nach dem Essen nochmal hochgegangen? Wollen sie da irgendwas vertuschen, ne?
Mhm.
Sie waren es, die die Diamanten gestohlen hat und so. Und ne? Und Stephen Farr geht ja rein und sagt, nee, lassen Sie sie jetzt mal in Ruhe hier, nur. Aber, genau, und dann sagt Zack neben weiter so, ja, aber Mr. Lee, der hat das genau gesehen. Ne? Es konnte ja nur entweder Horbury oder sie gewesen sein. Und er hat's gesehen und hat mich sofort gerufen. Ne? Und dann gingen sie mit dem Messer auf ihn los. Und Pilar so, nein, das ist nicht wahr, ne?
Ey, wie bitte?
Ja, so und dann sagt sie, nein, das stimmt gar nicht, das ist nicht wahr, ich habe die Diamanten nicht gestohlen, ich habe auch niemanden umgebracht, ne?
Mhm.
Ja, und das schwört sie bei der heiligen Jungfrau Maria. Und dann fragt Zacken, ja, wer war's denn dann? Ja.
Tja, nochmal, um den kleinen Brechreiz hervorzurufen, Harry äußert sich nochmal sehr erleichtert darüber, dass er jetzt nicht mehr Pilars Onkel ist.
Das gibt ihm ja viel mehr
schön.
Handlungsspielraum.
Handlungsspielraum.
Mhm.
Mhm.
Mhm. Ja.
Richtig.
George Lee steigt natürlich auf Sacktons Vorwurf direkt ein, ne, und sagt, ja, natürlich waren sie schuldig. Natürlich sind sie so. Nehmen sie fest, so ungefähr.
Ich habe immer gesagt, dass ein Ausländer meinen Vater umgebracht hat. Ne?
Ja,
und das
genau.
Ist ja totaler Unsinn, so zu tun, als würde jemand das in der Familie tun. Das wäre ja auch nicht natürlich.
Es wäre ja wieder natürlich. Hm.
Und Poirot geht da total rein und sagt, nee, hier, ne, Mr. Lee, es wäre sogar eine absolut natürliche Sache, Simeon umbringen zu wollen.
Man muss sich nur seinen Charakter genauer angucken, ne?
Genau.
Mhm.
Und zwar, ne, George schreit dann nochmal, wie einer von uns, das kann ja gar nicht sein. Und Poirot sagt dann aber, nee, ne, das ist schon alles ganz gerechtfertigt, weil jeder hier hat eben irgendwie einen berechtigten Verdacht auf sich lasten. Jeder hat irgendwie Motive.
Und die haut er jetzt auch so einen nach dem anderen raus, ne? Der quasi alles einen einen Grund hätte. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal alles zusammenfassen, weil
da
haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen. Aber er trifft es schon gut auf den Punkt.
Das stimmt. Aber es wird einem hier alles nochmal sehr ausführlich erklärt. Fand ich fast ein bisschen zu viel. Also wir wissen ja, dass das Buch hier in einem Stück rausgekommen ist. Das war nicht so ein Periodical-Ding wie bei vielen Lovecraft-Geschichten zum Beispiel, wo man immer nochmal so abgeholt werden muss von Kapitel zu Kapitel. Also das macht Agatha Christie hier schon sehr, sehr deutlich alles.
Ja, und ich finde es sehr, sehr krass, dass er dann so ein bisschen raushaut, weil Hilda widerspricht ihm ja irgendwann, weil er ja da auch Alf David angeht und sagt eben, ja hier David, sie haben ihn ja gehasst und so und dies, das. Und dann sagt sie, ja nee, das ist doch eine infame Unterstellung. Und Poirot sagt, nee, Madame, ne, sie waren es, die Hand an den alten Mr. Lee legte. Sie waren es, die nach oben schlich, um Gericht zu halten über einen Menschen, der ihrer Meinung nach keine Vergebung verdient hatte. Sie gehören zu denen, Madame, die den Jähzorn entsetzlich sein, also deren Jähzorn entsetzlich sein kann. Und sie, ich habe aber niemanden umgebracht, ne?
Mhm.
Ja, und dann sagt, ja, Poirot hat völlig recht, ne? So, gegen sie ist schon ein starker Verdachtsmoment da, ne?
Genau.
Ja. Finde ich krass, dass er da so jetzt quasi so ein bisschen Hilda framed, ne?
Ja, er treibt alle so ein bisschen in die Ecke, dass sich keiner sicher fühlen kann.
Ja.
Und dann kommt er auch auf Tressilian nochmal zu sprechen, der ja meinte, dass er Lydia gesehen hat am Vorhang stehen. Und er sagt dann aber auch direkt, dass Tressilian ja längst nicht mehr so gut sieht wie früher. Denn
genau.
Tressilian erinnert sich vor allen Dingen an das Kleid, was Lydia anhatte. Kleine Erklärung dafür, warum Drag Queen Tressilian so ein Modekenner sein muss, ne, damit das hier an die Stelle richtig passt.
Mhm. Vor allen Dingen finde ich es geil, wie Lydia dann auch fragt, ja, aber welcher Verdachtsmoment liegt denn gegen mich vor? Und er guckt sie nur ironisch an und sagt so, also ihr Motiv, das spare ich mir jetzt mal, ne?
Ja, das, genau, dachte ich mir so, ey, sag's.
Das liegt doch auf der Hand, ne? Aber der Rest, also, ne? Und dann erklärt er eben auch, wie Tressilian das quasi falsch gesehen hat und so. Denn er schließt auch inzwischen weder Alfred, Harry noch Lydia und so aus. Denn er sagt, auch die alle, der Verdachtsmoment ist nicht von der Hand zu weisen, ne?
Richtig.
So, erstmal.
Er sagt auch, dass gerade, ne, den Punkt hatten wir ja auch schon, Alfred und Harry, die sich ja augenscheinlich nicht ausstehen können, ja eigentlich sehr gut geeignet wären, sich gegenseitig ein Alibi zu geben, weil das
ganz
sehr glaubhaft wäre.
Ja.
Dann haben wir ja auch schon drüber geredet.
Genau. Ja, und Alfred sagt dann nur, ja komm, lasst ihn weiterreden, ne? Und dann erzählt Poirot auch strahlend weiter, ne? So, denn er sagt, ja, je unfreiwilliger man eben dieses Alibi herausrückt, desto glaubhafter wird es, ne? Dementsprechend wäre es natürlich auch, dass die beiden sich abgesprochen haben, ne? Alfred findet das dann noch gar nicht mehr so geil, ne?
Mhm.
Er sagt dann auch, sie Ratte, ne? So bla bla bla. Genau, und Poirot macht dann seinen Standpunkt klar und sagt, ja, ich muss ihnen doch die Möglichkeiten aufzeigen, wie sich Dinge abgespielt haben können, ne?
Mhm.
Ja. Und er ist dann jetzt auch sehr entschieden, ne? Er sagt, ja, es muss halt erstmal geklärt werden, wie alles dem Anschein nach aussieht, ne? Und dann können wir erst in die innere Wirklichkeit eintauchen, ne? In das, was halt wirklich passiert ist. Genau.
Mhm.
Und er sagte, und ganz entschieden, wir müssen bereit sein oder wir müssen jetzt erstmal über Simeon Lees Charakter reden, ne? Und darauf zurückkommen. Und da ist Ende für diesen Teil.
Genau. Wir haben meine Lieblingsstelle übergangen. Oder ich habe vergessen,
oh
sie zu erwähnen.
Dann hau raus.
Als Poirot nämlich George Lee da erstmal anführt und seinen Fall so ungefähr schildert, wie es gelaufen sein könnte.
Ja.
Da erzählt er ja so, ja, der George Lee hat ja gar nicht so lange telefoniert. Der hatte also ja noch ein paar Minuten Zeit, zu Fuddy zu gehen.
Mhm.
Das Einzige, was er falsch gemacht hätte, wäre, dass er eben nicht ein Fenster geöffnet hätte, um die Einbrechertheorie zu stützen. Ne? Das wäre noch so das i-Tüpfelchen gewesen.
Mhm.
Und er sagt, ja, das ist ziemlich dämlich. Aber sie sind, wenn sie meine Formulierung hier entschuldigen, auch ein ziemlich dämlicher Mann.
Sie sind auch ziemlich dämlich.
Sie sind auch ein ziemlich dämlicher Mann. Ich finde das so schön, weil der George Lee einfach nur so ein ausländerfeindlicher, korrupter Sack ist. Und weißt du, das mal so ja, so die Abreibung, die er sich verdient hat. Finde ich ganz nett. Vor allem Poirot muss da auch kein Blatt vor den Mund nehmen, ne? Weil der gehört ja nicht zu diesen wohlhabenden englischen Kreisen. Der kann sich das rausnehmen, auch mal sowas zu sagen.
Ja.
gefällt mir.
Genau.
Ja. Und damit, genau, können wir, glaube ich, sagen, dass wir in der nächsten Folge dann den gesamten Rest lesen von Äquiporus Weihnachten.
Ja.
Und jetzt können wir einmal in die Community schauen, liebe Isa. Was war da denn los?
Eine Menge, glaube ich. Die Leute haben meine Theorie ziemlich gefeiert, was mich ein bisschen gefreut hat.
Ich bin auch davon überzeugt, dass du da recht hast.
Ja.
Es wurde gesagt von Cecilia Moran, dass du mit deinen Theorien an Sherlock Mele erinnerst.
Grüße gehen raus an Mele. Sie ist aber auch wirklich ein Sherlock. Oft.
Es gibt eine Podcast-Empfehlung von Grauwert. Und zwar Agatha Christie, eine kurze Geschichte. Also eine kurze Geschichte über, so heißt anscheinend der Podcast. Und da gibt es eine Folge über sie als Autorin.
Cool.
Cool. Können wir uns mal anhören. Dann können wir auch ein paar qualifiziertere Sachen hier von uns geben.
Meinst du, dann wären wir auch mal ein bisschen belesener?
Nix da. Unsere Halbkompetenz macht doch den Podcast aus. Simon ist beim Team Pilar dabei, ne? Also, dass Pilar doch ruhig den Anteil ihrer Mutter haben könnte. Sehe ich auch genauso.
Ja, finden. Ja, obwohl, wenn sie jetzt gar nicht dazugehört, dann eigentlich nicht. Also, wenn sie nicht Pilar ist, dann nö. Dann ist es so. Ich finde es ja fair von den meisten, dass die gesagt haben, yo, die kriegt das. Also, finde ich schon nett von den Lees.
Richtig. Es wurde diskutiert, ob jetzt Lydia oder Pilar eben die dritte Marmorstatue sein könnte. Na, Chemistry of June hat auch an das weiße Kleid von Pilar gedacht.
Ja.
Stefan, der relativ neu auf dem Discord ist, glaube ich, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Sagt, dass Lydia ja sich einen Ruf damit gemacht hat, dass sie eben sich so gut anzukleiden weiß, was ja auch Tristillian aufgefallen war. Also wäre auch ein berechtigter Verdacht gewesen, finde ich, dass sie eben ein passendes Kleid rausgesucht hat.
Aber so ein starkes Muster wäre aufgefallen, dass das eben nicht eine Statue ist.
Ja, vielleicht hat sie einfach eine umfangreiche Garderobe. Immerhin wohnt sie ja auch da auf dem Anwesen.
Das stimmt.
Also das wären auch Argumente dafür.
Aber sich dann umzuziehen extra,
Ja. Aber fand ich auch gar nicht schlecht, die These. Aber wir haben jetzt ja erfahren, Pilar war es. Ja, das steht ja fest, das hat sie ja zugegeben.
Ja, das hat sie zugegeben.
Moll ist gegen die Andrea-Theorie. Schade.
Tja,
ja,
schade.
Ein Kalendermädchen reicht. Ja. Mir ist auch, als ich das gelesen habe, aufgefallen, dass ich Trash vermisse. Also ich hätte auch Bock, nochmal so einen richtigen Schrott zu lesen.
Ja. Du meinst, damit wir mehr zerreißen können?
Weißt du, was sich da voll anbietet?
Nee.
Es gibt online so viele so Self-Publishing-Websites, wo Leute so kleine Kurzgeschichten teilen können.
Oh, aber willst du dann Leute, die so gerade so anfangen zu schreiben, so richtig zerreißen schon? Oh, das ist ja gemein.
Hier dieser eine kleine deutsche Podcast da losgeht und Leuten die Karriere versaut.
Ja, uns wurde ja jetzt letztens ein Autor empfohlen. Vielleicht können wir uns den ja mal vornehmen.
Wer denn?
Sag ich dir später nochmal. Ich wollte ihn jetzt noch nicht. Ich weiß ja noch gar nicht, wie der ist, ob der gut oder schlecht ist, deswegen. Aber uns wurde der empfohlen, auf jeden Fall.
Ich dachte schon.
Von T2Go, please, wurde uns ein Autor empfohlen. Mal gucken. Vielleicht ist der ja gut.
Ja.
Das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken.
Wir schauen mal rein. Nee, aber ansonsten nichts gewesen. Wir haben noch zwei kleine Ankündigungen hier zum Ende. Und zwar zunächst einmal, dass wir mal wieder akkreditiert worden sind.
Ja.
Für die Leipziger Buchmesse.
Ja.
Wir haben es im Discord schon geschrieben. Ich habe auch schon gesagt, wir wären ja so oder so nach Leipzig gekommen zur Messe. Aber jetzt kommen wir halt umsonst rein.
Mhm.
Nice. Haben mehr Geld für Bücher. Wie schön. Und wenn ihr uns eure Ausbeute auf der Leipziger Buchmesse zeigen wollt, dann kommt gerne auf den Discord.
Mhm.
Da geben wir eine Uhrzeit bekannt, wo wir dann wahrscheinlich wieder mit Mele zusammen uns im Foyer unten wahrscheinlich wieder bei den Futterbuden treffen werden.
Ja, vermutlich.
Mit der Community. So haben wir es ja die letzten zwei Jahre auch gemacht.
Ja.
Das war immer super nett und ja, wir müssen noch gucken, wann genau wir das machen. Ich vermute wieder den Samstag, weil da die meisten Leute da sind. Aber ja, Tag und Uhrzeit folgen dann.
Genau.
Und Isa macht mit Sicherheit auch bei Instagram eine kleine Ankündigung. Aber ansonsten, wenn ihr up to date bleiben wollt, kommt auf den Discord. Und meldet euch auch jetzt schon gerne bei uns und sagt uns, ob ihr auf der Messe seid.
Ja.
Wir freuen uns auf bekannte und unbekannte Gesichter.
Wir freuen uns richtig doll. Also je mehr, desto gut. Ne? Wir freuen uns auf jeden Fall, ganz viele vielleicht auch, die wir noch nicht kennenzulernen. Das wäre sehr toll.
Richtig.
Ja. Wir müssen gleich noch Danke sagen.
Genau, aber bevor wir Danke sagen, noch eine kleine Ankündigung, die zweite. Und zwar werden wir 24.01., das ist ein Samstag, der übernächste Samstag, wenn die Folge hier rauskommt, um 20 Uhr im Discord ein kleines gemeinsames Let's Watch machen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Netflix-Account, denn genau, wir wollen uns die Träume im Hexenhaus anschauen in Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities.
Genau, die eine Folge wollen wir uns angucken. Die wurde auch schon als eulenfreundlich oder einigermaßen eulenfreundlich bekundet. Das heißt, sie ist nicht zu creepy. Ne?
Genau, wurde schon getestet. Also Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities kann ich generell empfehlen. Ich sehe es ein bisschen wie, ich glaube, Jensen war es auf dem Server, der auch schon meinte, das ist nicht die stärkste Episode.
Das stimmt.
Finde ich auch. Ich finde gerade, weil ja die Träume im Hexenhaus so eine meiner liebsten Kurzgeschichten sind von Lovecraft, war ich da auch ein bisschen enttäuscht. Aber man kann, finde ich, insgesamt die ganze Serie total empfehlen.
Das
weil
stimmt.
Da richtig coole Storys.
Ich fand, eine der stärksten war die mit dem Typen, der sich durch dieses Grab, die ja so richtig poesk schon fast ist, mit diesem, der sich da so durchgräbt und dann in diesen Tempel da rauskommt, das den finde ich krass.
Und das mit der Hautcreme.
Das, ja, das genau das wollte ich auch sagen. Das, wo Matthew und die andere Schauspielerin da mitspielen, ne? Diese
die Schauspielerin
bekannte,
da drin, das ist nicht die, die Juno spielt beim Untergang des Hauses Usher, oder?
Nein, weil aber das ist so die bei Scrubs unter anderem mitspielt und die Freundin von Ted spielt.
Die hat so ein Gesicht, was man sofort wiedererkennt, finde ich.
Ted heißt der, glaube ich. Ja. Genau.
Nachdem ich sie jetzt gerade verwechselt habe mit einer anderen Schauspielerin.
Genau, aber ja, die hat ein sehr Charaktergesicht, ja, auf jeden Fall. Genau.
Also, seid gerne dabei und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir da zusammen viele an den Schirm bekommen.
Ja, genau.
Gut.
Danke für liebe Nachrichten bei Instagram. Wir haben ein paar liebe Nachrichten bekommen. Unter anderem hat uns Eleonora Blackwood geschrieben, dass ihre Kinder immer munter bei unserem Outro mit tanzen und mitwippen. Also das freut uns natürlich sehr, dass das alle sehr erfreut. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Es gab ja auch schon riesige Empörung, als wir einmal für ein paar Folgen den Outro-Song nicht mehr drin hatten. Da gab es ja schon Meldung, wo ist das Outro?
Wo ist das Outro? Es freut mich echt, dass es allen so gefällt. Mir gefällt es nämlich auch sehr gut. Ich mag es auch sehr gern.
Ja. Ja. Aber dann sag doch zum Abschluss leise Danke.
Genau. Wir bedanken uns nämlich bei unseren Steady-Unterstützis, bei unseren Goldkäferchen, die da sind: Eleonora Blackwood, Poetine, Talia Armitage, Irene Flabbergast, Quincy Crowley, Ophelia Marsh, Reginald Fitzroy, Mina Stapleton, Agatha Escott, Cecilia Moran, Arthur Chillingworth, Phileas Blackwood, Ariadne Hastings und Gabriel Wilson. Vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr diesen Podcast ein grandioses Stück nach vorne bringt.
Vielen lieben Dank.
Ja, danke.
Ja. Und ich glaube, damit können wir uns in die nächste Woche verabschieden.
Ganz genau. Ich würde sagen, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt: Hey ho, let's po.
Ciao.
Bye.
The shadows of the night, where whispers crawl, Issa and Yasha, they answer the call. Tales of terror, tales of dread, from the pages where the words have bled. Candles flicker, the arrows cold, as the stories of the dark unfold. Join a book club if you dare, in the realm of fear we share. Hey, ho, let's mow through the midnight's eerie glow. Mysteries deep and horrors low. Hey, ho, let's bow. Step inside, leave the light behind. In the gothic halls where secrets unwind. Lovecraft's shadows, Doyle's keen eye. Bones of raven with haunting cry. Ghosts and ghouls, they take their place. In every word, a chilling trace. Club is open, you see the waste. Enter now, before it's too late. Hey, ho, let's bow. Through the midnight's eerie glow. Mysteries deep and horrors low. Hey, ho, let's bow. The
pages where nightmares creep, where the living dare not see. With this Sangyasha, you guide through fear. Welcome to the club, we're glad you're here. Hey ho, let's bow through the midnight's eerie glow. Mystery's deep and horror's low. Hey ho, let's bow. So grab a book